Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Nevin Subotic ist ein Mann, den wir als Profisportler kämpfend auf dem Fußballplatz kennengelernt haben. Der der Welt aber doch so viel mehr geben will, als Tore zu schießen, Tore zu verhindern und gute Leistungen auf dem Fußballplatz zu zeigen. Guten Morgen, lieber Nevin Subotic.
Guten Morgen.
Ja, Karriere in diesem Jahr beendet ohne großes Tamtam und ohne Abschiedsspiel. Fehlt da nicht was?
Ein Abschiedsspiel, das wünsche ich mir noch. Ich hatte echt im letzten Jahr einfach wenig Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Und werde noch irgendwann, wenn mir die Zeit das erlaubt, mit dem Stichtag des 31.12. dieses Jahres nochmal ein paar schöne Zeilen finden, um mich von dem professionellen Fußball zu verabschieden.
Genau. Und an wen richtet man eigentlich die Wünsche für so ein Abschiedsspiel? Dann an den letzten Club oder an den Club, wo man besonders glücklich war oder die größten Erfolge gefeiert hat? Wie läuft das?
Ich glaube, einiges davon würde gleichzeitig zutreffen, und zwar den Club, an dem man, glaube ich, die meiste Zeit verbracht hat, wo man auch den größten Erfolg hatte. Und das wäre bei mir ganz klar Dortmund. Hier wohne ich auch. Hier ist unser Stiftungssitz, der mich hier hinzieht. Und natürlich auch die lange Zeit beim BVB.
Von daher, alles klar. Also Österreich, Alltag hätte ich jetzt auch nicht genannt. Mir wäre auch Dortmund eingefallen. Also ich wünsche dir, dass das noch klappt und dass du dich auch vielleicht die Gelegenheit hast, dich somit dann auch von den Fans zu verabschieden. Aber es ist dann ja jetzt ein Tagesablauf frei von Trainingsplänen, richtig?
Frei von Trainingsplänen, aber ich habe meine Stiftungspläne, die das ersetzen, und wo ich jetzt einfach längere Tage habe, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt selbst bestimmen kann, was wann genau gemacht wird. Vorher war ich immer dran gekoppelt, was sagt der Trainer und wie sehr im Vorhinein sagt er das. Es gab Trainer, bei denen wusste man irgendwie am Montagnachmittag, wann es Dienstag Training gibt.
Und, also keine sehr langfristige Planung.
Nee, gab auch welche, die hatten 6 Wochen Pläne. Da war ich sehr, sehr dankbar und habe das denen auch echt gesagt, weil das mir dann hilft, mein privates und mein anderweitig berufliches Leben zu planen. Nee, jetzt ist eigentlich viel, viel Arbeit.
Mit der Stiftung.
Mit der Stiftung, jetzt mit dem Buch ist auch eine Lesetour mit verbunden. Mhm. Dann auch die Interviews, wie wir sie jetzt auch heute dann führen, kommt oben drauf.
Also ich merke, du bleibst nicht bis mittags, lieber Nevin, im Bett liegen, und ich muss mir keine Sorgen machen.
Nee.
über die Stiftung sprechen wir gleich noch. Ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen, dass das ja doch schon ein sehr diszipliniertes Leben ist, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Trainingsplänen, mit den Ligaspielen, mit den internationalen Spielen. Also eigentlich bleibt für andere weitere Leidenschaften ein wenig Raum.
Würde ich nicht so sehen. Ich glaube, das ist die Außenperspektive, und die trifft auch zu für vielleicht Spieler wie Marco Reus und Lewandowski, so die Top-Leute, weil die dann noch einige Pressetermine dran haben. Aber eigentlich Fußball ist ein Sport, der im besten Fall 90 Minuten lang geht. Na, da braucht man also auch kein Training irgendwie über 3 oder 4 Stunden machen, weil das einfach nicht angepasst ist an den Bedarf, der ja 90 Minuten ist. Deshalb Training an sich kann man echt rechnen mit Ankommen, warm machen, stretchen, ein bisschen Oberkörper machen und vielleicht noch Beinkraft, Stabi, dann das tatsächliche Training noch hinzu mit der Mannschaft. Da ist man am Tag 3-4 Stunden dann beschäftigt, aber viel mehr kann man da nicht machen. Sonst macht man auch was falsch, weil wenn man trainiert, dann ist man voll da, dann ist Vollgas, dann wird auch voll ausgepowert. Aber das kann man nicht länger als diese 3-4 produktive Stunden machen.
Dein Buch heißt ja Alles geben, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Würdest du sagen, auf den Sport bezogen, du hast da auch immer alles gegeben?
Ich habe es versucht. In dem Buch wird auch aufgeklärt. Ich glaube, der Versuch an sich ist mit das Wichtigste, sich wirklich an dem Maximum, an sich selbst zu orientieren. Und ich war, ich sag mal, für eine gewisse, vielleicht für die 3. Bundesliga, da wäre ich doch ein talentierter Kicker gewesen. Aber für die 1. Bundesliga und dann auch Champions League später, da waren die anderen schon die Talentierten, die irgendwie tolle Pässe gespielt haben und das gesehen haben, was sonst keiner auf dem Platz gesehen hat. Ich musste also eine andere Qualität entwickeln, und das war tatsächlich dann kretschen und einfach mehr geben als der Gegner und hoffen, dass der müde wird oder dass ich den so stark nerve, dass er gar nicht mehr wirklich zum Ball
klingt
kommt.
Klingt nach langem Atem, den du brauchtest, Nevin, in der Verteidigung. Also ein Loblieb auf die Verteidigung müssen wir gleich nochmal mitgeben. Was sind denn die Werte, die dir im Fußball immer wichtig waren, die dich begleitet haben? Du bist ja ein Junge gewesen, der auf der Straße gekickt hat, der in großen Mannschaften, in kleinen Mannschaften ein Mitglied des Teams war. Was würdest du denn sagen, sind die Werte, die dir immer wichtig waren und die dich vielleicht auch begleitet haben?
Also angefangen wirklich von Solidarität, weil als wir nach Deutschland gekommen sind, war Fußball dann der Ort, an dem ich so sein konnte wie jeder andere. Ne? Wir hatten alle irgendwie einen Spielplatz, einen Fußballplatz, alle waren gleich, alle haben sich gegenseitig geholfen. Es ist ja dann auch eine Art von Kooperation gewesen für die gleichen Ziele, und zwar den Ball in das rechteckige Tor zu schießen. Und
da war jeder gleich, egal woher man kam. Du
da
bist
war
geboren
jeder gleich, genau.
In Banja Luka. Für alle, die das nicht wissen sollten, also es sind ja nur 2, 3 Hörerinnen, alle anderen wissen ja, das ist das heutige Bosnien-Herzegowina. Wir sprechen von den 90er Jahren, also die Flucht vieler ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und eben auch deiner Eltern und deiner Schwester nach Deutschland. Und euch hat es in den Raum Pforzheim in den Schwarzwald verschlagen. Und da steigen wir gleich mal ein. Bis gleich, lieber Nevin. Du bist mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich freue mich sehr. Ich werde auch versuchen, heute alles zu geben. Mein Gast hat etwas ganz Besonderes geleistet. 120.000 Menschen haben seinetwegen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu sanitären Anlagen in Äthiopien, in Kenia, in Tansania. Mit der Nevin Subotic Stiftung bohrt er Brunnen, wo die Menschen sonst kilometerweit laufen müssten und dann im Zweifelsfall Wasser kriegen, das verunreinigt ist. Ich freue mich, Nevin, dass du heute mein Gast bist hier im hr3 Sonntagstalk. Warum eine Stiftung mit genau diesem Thema Wasser?
Weil es lebenswichtig ist und ein Menschenrecht und knapp 800 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und die sind gezwungen, 3, 4, 5, 6 Stunden tagtäglich zu gehen und dann an verdrecktes, offenes Wasser zu gelangen. Damit gehen enorme Gesundheitsgefährdungen einher und es raubt Zeit, es raubt Kraft, es raubt so viel, dass eigentlich ganz anderswo investiert werden könnte. Zum Beispiel in die Bildung, weil häufig ist das auch ein Fall, der, wenn man keinen Zugang zu sauberem Wasser hat und diese lange Wege hinterlegen muss.
Dann kann man die Schule auch nicht besuchen. 363 Projekte hat die Stiftung bereits umgesetzt. 2012 ist sie gegründet worden, also in der Zeit, als du noch aktiv warst. Sanitäranlagen und Brunnenbauprojekte in Äthiopien, in Kenia, in Tansania. Warum hast du dich für diese Region entschieden? Weil in Äthiopien, Kenia, Tansania die Bedarfe besonders hoch sind?
Die Bedarfe sind tatsächlich in vielen Ländern enorm hoch, weil wir sind ja überall dort, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Und dann spielt das Land keine Rolle.
Das ist also nicht festgelegt?
Das ist nicht festgelegt. Nee, für uns war das damals eine sehr bewusste, faktenorientierte auch Entscheidung. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wo gibt es gewisse Kapazitäten, also wo gibt es auch Partner vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten können, die nicht eine internationale Organisation mit Sitz in Berlin, Bonn oder Washington DC ist, sondern wo sind wirklich lokale Strukturen vorhanden.
Und warum war dir das wichtig, dass das eben lokale Strukturen sind? Weil die anderen schon Gelder, vielleicht Fördergelder bekommen? Oder warum hast du gesagt, das wollte ich nicht?
Ja, also die großen Organisationen, die ihre Zielsetzungen und Strategien dann im Ausland entwickeln für ein gewisses Land, die haben natürlich auch das Interesse, dort für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber es ist was anderes, wenn natürlich von innen das passiert, also vom Inland. Wir sprechen da vor allem auch über postkoloniale Strukturen, die damit gewissermaßen weiter aufrecht bleiben, weil es wird dann diktiert von irgendeinem weißen Mann irgendwo, was in einer gewissen Region passiert. Und das hat nicht funktioniert in den letzten 500 Jahren. Das wird auch nicht in den nächsten 500 Jahren funktionieren. Und deshalb war uns enorm wichtig, dass es Grassroots-Organisationen sind. Also Organisationen, die im Inland geboren sind, die dort schon vor uns waren, die auch, wenn wir morgen aufhören müssten, trotzdem dort bleiben werden, die wir auch wirklich als Partner ansehen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln,
und
Systeme zu schaffen.
Auf Augenhöhe auch zu treffen dann.
Entscheidungen auf Augenhöhe und vor allem, damit wir gemeinsam mit ihnen sorgen, dass die Projekte auch langfristig funktionieren. Weil wenn man eine große Organisation ist und nur implementiert und da noch ein Projekt, da, dann implementiert man ja nur. Ja, man muss ja aber auch sicherstellen, dass das, was dort implementiert wird, auch nach 5 Jahren und nach 10 Jahren funktioniert.
Aber wie sorgst du dafür oder ihr im Team eurer Stiftung, mit der du ja deinen Namen gibst, auch in den Ländern, in denen du die Brunnen bohrst und die Sanitäranlagen baust, ändern sich ja Regierungen, ändern sich Strukturen. Wir wissen, wie fragil Demokratien sind, wie schnell sich eine Demokratie zu einer illiberalen Demokratie eben auch entwickeln kann. Wie kannst du schauen, dass diese Hilfe eben auch nachhaltig ist und dass ihr weiterhin unabhängig von politischen äußeren Umständen dann auch Zugang habt?
Ja, wir arbeiten genau auch deshalb mit lokalen Partnern, weil sie vor, während und nachdem wir auch da sind, noch immer da sind tagtäglich. Wir arbeiten auch mit ihnen zusammen oder auch lokalen Regierungen, die dann die tatsächliche Wartung irgendwann mal dann auch übernehmen, genau an dieser Problemstellung. Was, wenn der Brunnen mal bricht oder wenn es eine Reparatur benötigt? Wie funktioniert das? Und in dieser Phase versuchen wir auch, die Stakeholder an sich zu stärken, ob das die Gemeinde ist, die geschult wird, schon während der Projektimplementierung, ob es dann auch die Regierung sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil es auch enorm wichtig ist, dass beispielsweise die Wasserbehörden, die lokal einfach das größte Wissen haben und auch Vertrauen von den Gemeinden, dass sie integriert werden von Anfang an eines Projekts. Nicht zum Schluss, als man schon sagt, oh, der Weiße, der hat eine Idee gehabt, hat er irgendwie selbst gemacht und jetzt überlässt er uns das irgendwie. Nee, das muss schon von Anfang an gemeinsam erfolgen. Nur so kann das langfristig funktionieren. Und wir fahren noch eine sehr, sehr konzentrierte Strategie. Das heißt, wir sind nicht in 40 Ländern und auch nicht in 10. Wir sind jetzt in 3 und da jeweils in einer Region. Und in dieser Region bleiben wir auch mindestens 5 Jahre, um genau solche Strukturen dann noch aufzubauen. Und in einer Region beispielsweise sind wir schon seit 10 Jahren. Das
okay,
heißt,
also
die Projekte, die vor 10 Jahren gebaut wurden, da fahren wir jetzt noch vorbei und sehen das.
Dabei bleibt ja auch in dem regionalen Bezug und sagt eben nicht, da sind überall anders eben auch Bedarfe. Das wissen wir ja auch. Ich meine, selbst in Europa, in Südeuropa haben wir jetzt auch schon langsam Wassermangel. Da, nicht, dass du dich noch in diese Region auch konzentrieren musst. Wir wissen einfach, es ist weltweit ein großes Thema und Zugang zu Wasser garantiert Leben, garantiert Zugang zu Anbau, zu Viehzucht, all das, was dann das Leben eben auch ausmacht. Die Zusammenarbeit ist eben auch eine Teamarbeit, wenn ich dich richtig verstehe. Und das kennst du ja vom Sport. Und wir schauen zurück auf die Anfänge deiner Karriere und kommen dann wieder zurück zur Stiftung. Lieber Nevin Subotic, du bist unser Gast heute. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich sehr darüber. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Nevin Subotic, der war immer ein Wanderer zwischen den Welten. Als Kind kam Nevin aus dem ehemaligen Jugoslawien hier in unser Land und aus Angst vor Abschiebung aus Deutschland flieht die gesamte Familie dann in die USA. Bis er mit 17 Jahren wiederkommt, alleine und seinen Traum lebt, ein Fußballprofi zu sein. Was hat dich, lieber Nevin, und deine Kindheit geprägt? Wie groß sind deine Erinnerungen an Flucht und an Krieg?
Also Krieg habe ich nie erlebt. Ich nenne mich auch immer Luxusflüchtling, weil wir nicht irgendwie marschieren mussten bei Fuß, wie das jetzt in 2015 der Fall war, sondern wir sind mit der Bahn gekommen, haben uns als Touristen erstmal verkleidet sozusagen und sind dann einfach hier geblieben. Was mir aber bis heute noch eine wunde Stelle ist die Abschiebung damals. Wir waren 10 Jahre mittlerweile in Deutschland. 1999 kam dann der Brief und unsere Duldung war abgelaufen. Wir hatten 3 Monate, um das Land zu verlassen. Ich war in der Grundschule, 4. Klasse, hatte die Möglichkeit, zum Gymnasium zu gehen, war so fleißig. Meine Schwester war schon auf dem Gymnasium. Meine Eltern haben ein soziales Netzwerk aufgebaut, wie wir auch als Kinder.
Ihr wart angekommen.
Wir waren richtig angekommen, haben alles sozusagen richtig gemacht. Und dann wird gesagt, nee, all das, was ihr jetzt hier aufgebaut habt, das nehmen wir euch weg. Ihr müsst jetzt das Land verlassen. Naja, wir hatten trotzdem Glück, nach Amerika gehen zu können, anstatt zurück nach Bosnien in die Nachkriegszeit. Aber es ist für mich jetzt etwas, womit ich lebe, wo ich immer davon ausgehen muss. Und später im Fußball war das für mich dann auch einfach, Vereine zu wechseln, weil ich dachte, ja, ich kenne nichts anderes. Ich weiß, das Leben ist mal hier, mal da. Da macht man ein paar Freunde, auch wenn man weiß, in 3 Jahren kennt man die leider nicht mehr, weil man
aber
schon irgendwo anders ist.
Aber ist das wirklich so einfach, das Ankommen dann, weil das Netzwerk ist ja nicht gegeben. Das Netzwerk, um sich das aufzubauen, so wie es deine Eltern und deine Schwester und du in der Grundschule und im Schwarzwald dann geschafft hat, das braucht ja tatsächlich Zeit. Also bist du dann jemand, der sich einlässt oder aufgrund der Erfahrung, es kann morgen vorbei sein, lässt du dich vielleicht gar nicht mehr richtig ein?
Das stimmt auch. Also ich habe mich nur daran gewöhnt, dass das immer wieder der Fall ist. Es ist aber nicht leicht. Ich habe die Lektion gelernt, dass man keine große Hoffnung sich machen sollte, weil am Ende kann es von heute auf morgen weggehen. Trotzdem bin ich natürlich motiviert und für uns, als meine Familie, als ich noch ein Junge war und später, als ich auch Erwachsener wurde, war für mich dann der Zugang immer durch den Fußball da, weil ich gehe in einen Park und auf einmal habe ich schon irgendwie, nicht zwingend Freunde, aber Bekannte, habe schon ein Netzwerk, mit dem man sich zusammensetzen kann. Und das war in Deutschland so, als ich hier angekommen bin. Das war auch dann später so, als wir nach Amerika gingen, obwohl Fußball da nicht der große Sport ist. Aber trotzdem hat es sehr geholfen. Und ja, jetzt war ich in den letzten 15 Jahren durch den Fußball
sowieso immer der Neue.
Sowieso immer,
der Neue. Und heißt das auch, der Neue sein in der Klasse oder in der Mannschaft immer noch mal mehr geben zu müssen, sich den Raum auch erst erobern zu müssen, um anzukommen, um bemerkt zu werden?
Das kommt durch die Leistung. Ich glaube, am Anfang dachte ich noch, ich könnte irgendwie ganz lustig sein oder mich versuchen, sozial zu integrieren. Aber das war auf Dauer irgendwie schwierig, weil ich immer eine Rolle eingenommen hatte. Nicht eine, die mich entsprochen hat, sondern eine, wo ich dachte, wenn ich so bin, dann mögen mich die anderen, weil ich dann vielleicht ein bisschen näher wie sie bin oder irgendwie eine Lücke hier fülle, die es in diesem Team zu füllen gibt.
Aber du warst nicht du dann.
Ich war nicht ich, aber am Ende war ich das und das wurde dann auch zu mir. Das ist das Komische, dass es sich dann auch irgendwie rückwirkend überträgt. Mittlerweile habe ich einfach durch meine Hobbys enorm viel Möglichkeiten und auch Netzwerke, ob es jetzt Stiftungslandschaft generell geht oder auch das Thema Fundraising. Ich habe noch ein Unternehmen, das sich mit Datenanalyse zutut. Ich programmiere auch gerne, bin also so eher im Informatikbereich dann zu Hause. Und
bitte komm nach Hause und stell bei mir alles an.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Nein, aber die Netzwerke beruflich zu halten, das ist natürlich wichtig. Das fällt einem als erwachsener Mensch sicherlich einfacher, Bindungen eben auch zu halten, auch auf Distanz als Jugendlicher. Aber erzähl mir nochmal von diesem Traum, ein Fußballprofi zu sein. Deine Schwester hat es ja eher, das kenne ich auch, den Traum vom Tennis gelebt. Aber erzähl mir noch mal von dieser Sehnsucht des jungen Nevin, Erfolge zu feiern, Pokale in der Hand zu halten, mit einer Mannschaft Titel zu gewinnen.
Ja, also als Kind bin ich eigentlich groß geworden mit dem Traum meines Vaters, denn er wollte professioneller Fußballer werden, konnte es aber nicht, weil er in Deutschland nur geduldet wurde und am Anfang gar nicht arbeiten durfte.
Ja.
Und so bin ich durch mein ganzes Leben gegangen. Es wäre mal schön, Fußballer zu werden. Auch in einem Kinderfreundesbuch, da steht bei mir Berufsfußballer als Traumberuf. Mhm. Spätestens dann, als ich nach Amerika ging, war mir klar, das wird nichts, weil Amerika rein qualitativ ist so weit entfernt von den europäischen Ligen. Da gibt es einfach kaum Menschen, kaum Sportler, die es in Europa schaffen, im Fußballbereich
aber
zumindest.
Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen? Es war dann ja eigentlich so eine schmerzhafte Sehnsucht auch deines Vaters, zu wissen, dass die sich nicht erfüllt.
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft. Nicht nur, dass sie sich nicht erfüllt, sondern dass auch alles, was er tat, sich auch nicht erfüllen konnte, weil er war Bauarbeiter, Schneeschipper, Gärtner, hat alles Mögliche gemacht und in Deutschland ein Fundament aufgebaut, auch an Klienten, an Respekt, und das wurde dann weggenommen.
Von heute auf morgen, durch dieses Schreiben, was im Briefkasten lag, hieß es, die Zelte, die Verbindungen, die ersten Wurzeln eben auch durchzuschneiden und in Amerika neu anzufangen. Und wie du schon sagst, das Land, was nun nicht gerade, auf jeden Fall damals nicht, so für den Top-Top-Fußball bekannt war. Nachher haben die sich ja viele Stars dann eingekauft, so zum Ende ihrer Karriere, das wissen wir ja auch. Aber Baseball, Football sind natürlich da eher die Nationalsportarten. Und trotzdem hat es ja geklappt. Wir reden gleich weiter über die Karriere von Nevin Subotic. Den Krieg im ehemaligen Jugoslawien musste mein heutiger Gast Nevin Subotic zum Glück nicht erleben. Mit seinen Eltern floh er rechtzeitig kurz zuvor und landete leider nicht im hessischen Odenwald, sondern im schönen Schwarzwald. Nevin, wie war das, als ihr nach Deutschland gekommen seid?
Wir sind da in ein kleines Dorf gelangt und mein Vater war ein richtiger Go-Getter. Der ist dann einfach von Haustür zu Haustür gegangen und bei einer Haustür hat eine Frau Stumpf geantwortet und die haben sich unterhalten. Eigentlich wollte mein Vater sagen, hey, ich kann hier den Garten bei dir machen. Sie sagte aber, wo wohnst du denn? Und als er sagte, hier im Dachgeschoss vom Sportheim, hat sie gesagt, nee, komm mit deiner Familie, ihr seid herzlich eingeladen, bei mir zu leben. Ihr, also meine Eltern, bekommt das Schlafzimmer, meine Schwester und ich bekamen das Gästezimmer und Frau Stumpf wohnte dann auf der Couch in ihrer eigenen Wohnung und bereut das bis heute nicht. Und wir sind sehr dankbar und erzählen diese Geschichte bis heute.
Und du siehst sie auch oder hast sie immer noch mal regelmäßig gesehen in deinem aktuellen Buch. Alles geben ist auf jeden Fall auch ein Foto von dir und Frau Stumpf drin. Aber das heißt, wenn du heute Bilder siehst von Familien, von Müttern, Vätern und Kindern, die aus der Ukraine kommen, dann ist das etwas, was dir nicht fremd ist, dieses Neuankommen müssen, sich was neu aufbauen und nicht wissen, wie lange man vielleicht auch bleiben kann.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sehr viele Parallelen. Was natürlich sehr zu wertschätzen ist an sich, ist, dass die Gesellschaft jetzt viel offener ist. Mhm. Und also ich weiß, bei mir im Freundeskreis gefühlt, jeder hat darum gekämpft, bloß jemanden aufnehmen zu wollen. Mhm. Was an sich erstmal sehr positiv ist.
Plötzlich war jeder eine Frau Stumpf.
Ne? Jeder war eine Frau Stumpf, ja. Ist auch so ein bisschen ein Trend geworden, der erstmal positiv ist, dass es eine Motivation und Bereitschaft gibt. Natürlich ist die Realität dann ein bisschen schwieriger, wenn man nicht weiß, ganz genau damit umzugehen. Aber trotzdem ist es eine sehr hilfreiche Entwicklung, die es so, hätten wir Frau Stumpf nicht gehabt, vielleicht für uns gar nicht gehabt hätte. Und einige Familien hatten das nicht. Mhm. Wir hatten eben dann so das Glück, dort anzukommen, durch beispielsweise Frau Stumpf, weil nicht nur war es wichtig, dass wir eine Wohnung haben, die auch eine Dusche und ein Bad hat und uns auch Ruhe gibt, sondern wir haben das gebraucht, um überhaupt auch einen Duldungsantrag stellen zu dürfen. Mhm. Und das und so wie das Netzwerk von Frau Stumpf war für uns enorm hilfreich, weil ihre Freundinnen von Frau Stumpf wurden dann auch zu den Arbeitgeberinnen meiner Mutter, die ja eine Putzfrau war und meistens auch schwarz gearbeitet hat am Anfang.
Aber kann man heute sagen.
Ist kann verjährt. Man heute sagen, meine Mutter, die schwitzt gerade, wenn sie das hören würde. Aber genauso, man muss ja irgendwie ankommen und wenn die Regeln, auf Deutsch gesagt, einfach dumm sind und die Leute, also einfordert, dass die Leute eigentlich nur den ganzen Tag daheim sind und nichts machen, dann ist das weder produktiv für die Gesellschaft an sich, noch ist das hilfreich für die Menschen, die hier ankommen. Und
die auch im Leben aufbauen wollen, ja, richtig. Und auch ankommen wollen. Also das hat sicherlich auch deinen Begriff von Zuhause geprägt oder von wo ist Heimat? Also du bist ja auch nochmal zurückgefahren in das ehemalige Jugoslawien und hast dort das erste Mal dann Jahre später Onkel, Tanten, Cousins getroffen, das Haus deiner Großeltern dann gesehen. Es gab die Zeit in Amerika ab dem 9. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr. Es gab Deutschland. Also es sind ja so viele Erinnerungsschichten in dir und in deiner Familie. Da kann ich mir schwer vorstellen zu sagen, da oder da ist für dich dann ein Ort der Ruhe. Ruhe, wie du es gerade selbst genannt hast, des Zuhauses.
Ja, Ruhe ist nicht ein Begriff, den ich
den man mit dir verbindet.
Den ich mit mir selbst gerne verbinden würde. Ich bin nicht so der Strandtyp oder so. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, weil mir diese Frage auch häufig genug gestellt wurde, was für dich ist so Heimat, war, da denke ich halt echt an die Menschen. Es ist nicht der Ort und die Straße und das Gebäude, es ist tatsächlich dieser Mensch und dieser Mensch und dieser Mensch, weil du kannst mir diese Menschen geben, in einen Raum stellen oder mich in den Wald schicken mit den Menschen. Wir machen Lagerfeuer, das wird sich richtig schön anfühlen. Aber wenn es die Menschen nicht gäbe, sondern nur diese Infrastruktur sozusagen, Straßen und Gebäude. Dann wäre das kalt und deshalb habe ich mich sehr daran orientiert, immer zu sagen und auch wirklich, weil das mein Gefühl besser widerspiegelt, dass es die Menschen sind, die mir ein Gefühl von Heimat geben.
Also ich denke, einer dieser Menschen, die du mit einladen würdest, ob nun in den Wald oder auf eine Party, wäre wahrscheinlich Herr Klopp, der Trainer, denn der hat ja über dich geschrieben in deinem Buch, über Nevin und mich schrieben die Medien, dass er mein Ziehsohn sei. Ich will nicht übergriffig sein und weiß, dass alle Spieler ihren eigenen Vater haben, aber klar ist auch, dass ich als Trainer in der besonderen Rolle, und du hattest ihn ja bei Mainz 05 und dann später natürlich sehr viel länger auch bei Dortmund, ihres Lebens dabei, in der sie sich suchen. Und so mische ich mich auch mal ein und rate zum Beispiel mal von einem Tattoo ab. Manch einer lässt es sich dann auch nicht stechen. Ich habe Einfluss auf die Burschen, wenn sie sich Fragen stellen, wie wo geht's hin im Leben? Wem will ich gefallen? Wie wichtig sind Frauen? Auch Nevin suchte darauf nach Antworten, als ich ihn kennenlernte. Seine Eltern waren weit weg in Amerika und ich wusste, dass wir auf diesen Jungen etwas mehr achten müssen. Denn er ist in Deutschland ganz auf sich allein gestellt. Er erschien mir manchmal wie ein ausgesetzter Babyhund, der einen besonderen Welpenschutz brauchte. Okay, sagen wir mal ein Babyhund mit Rasterhaaren, oder?
Ja, einer, der auch mal ein bisschen ausrastet.
Ja, und der auch mal ausrastet.
Ja, es war eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich, weil ich bin mit 17 aus Amerika nach Deutschland alleine gekommen, um Fußball zu spielen bei Mainz 05 und später bei Dortmund. Damit geht einher, dass man nicht nur Fußball spielt und seinen Traum lebt, sondern man auch viel Zeit hat. Also, weil es eben 3-4 Stunden sind, die man da dort verbringt. Das hatten wir ja schon vorhin. Und man bekommt jede Menge Geld und auch Ansehen.
Ja, und darüber reden wir gleich, okay? Mhm. Über diesen jungen Mann mit viel Geld und großen Träumen, aber auch ersten Zweifeln. Gleich mehr mit dir, lieber Nevin. Fußball spielen Hunderttausende von Jungs und Mädchen in unserem Land. Am Mittwochabend können wir live bei der Frauenfußball-EM das Halbfinale Frankreich gegen Deutschland alle verfolgen. Den Traum vom Profi sein, den haben Zehntausende. Schaffen werden es vielleicht nur ein paar hundert. Einer von ihnen, der es geschafft hat, ist Nevin Subotic. Mit Borussia Dortmund, mit Jürgen Klopp, zweimal deutscher Meister. Der Trainer, den er schon bei seiner ersten Profistation hier in Deutschland in Mainz hatte. Nevin, der Weg zum Fußballprofi ist hart, er ist steinig. Hast du das auch mit Hilfe von Jürgen Klopp geschafft?
Ja.
Der hat ja so ein bisschen gesagt, das ist so ein Straßenkicker vom Hinterhof aus den USA, aus dem machen wir einen Profi.
Ja, ich habe es nicht gesehen in dem Moment, war auch total überrascht, weil wie gesagt, in Amerika, wenn man nach Europa schaut, dann denkt man sich, das sind Wilde, die sind schon seit Geburt irgendwie gezüchtet, Profifußballer zu werden. Und jetzt war ich unter diesen Menschen und habe gesehen, die machen genauso Fehler wie ich. Vielleicht, ich habe ein paar mehr gemacht am Anfang, aber nichtsdestotrotz, ich kann mich dagegen stellen, ich kann versuchen mitzuhalten, manchmal klappt's, manchmal nicht, vor allem am Anfang, aber alles wurde sehr real, mhm, ne? Und es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch erstmal sehr anstrengend dort anzukommen, direkt auf dem Profiniveau mit 17 und vor allem auch noch das ganze Private drumherum zu managen.
Ja, das glaube ich. Das heißt, alleine wohnen, trainieren, alles einhalten, plötzlich einen großen Vertrag. Aber sing mir doch nochmal ein Loblied auf den Abwehrspieler, ja? Also viele wollen ja nach vorne stürmen, Tore schießen und wollen, dass sich dann alle auf sie schmeißen und sie feiern. Du bist ja jemand, der mit Leidenschaft in der Abwehr immer gespielt hat.
Ja, fast jeder Fußballer fängt an als Stürmer und schießt Tore. Und dann, umso schlechter man technisch wird, umso weiter rückt man nach hinten. Also ich bin noch kein Torwart, ja, ich bin Verteidiger geworden. Und habe darin auch eine große Leidenschaft dann entwickelt, weil ich einfach nicht diese technische Fähigkeiten hatte wie ein Gündogan oder ein Nuri Sahin. Das sind herausragende Techniker gewesen. Nee, ich konnte aber mehr laufen als die. Ich konnte kretschen, ich konnte Kopfbälle und Duelle gewinnen. Ich konnte mich so richtig reinhängen. Das konnte ich besser als die Kollegen. Und nur so konnte ich auch auf diesem Niveau mithalten.
Und wie fühlt sich das an, wenn der Traum dann langsam Wirklichkeit wird? Wenn die Zahlen auf dem Konto steigen, wenn man vielleicht dann plötzlich die erste Million auf dem Konto hat, wenn man jung ist und einfach jeden Tag hineinstürmt, abwehrt und lebt.
Ja, das Komische ist, es gibt nicht diesen einen Moment, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft, sondern als Sportler bin ich darauf gepolt, immer nach vorne zu schauen, immer das nächste Ziel, die nächste Herausforderung vor mir zu sehen und mich alleinig darauf zu fokussieren.
Es gibt kein Innehalten, es gibt kein Durchatmen und sagen.
Nee, das muss man wirklich schon forciert werden. Und das kam auch bei den Meisterschaften, die wir gefeiert haben. Mhm. Dann war die Saison vorbei und 600.000 Leute in Dortmund drehen durch. Okay, das war dann einer dieser Meilensteine, wo deutlich wurde, was jetzt auch erreicht wurde. Nicht nur für mich persönlich, sondern als Mannschaft und als Stadt, als Verein.
Zweimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokal, zweimal Supercup, Final, Champions League. Aber das weißt du ja alles, du warst ja dabei.
Genau. Und also die größten Momente, die einen echt mal ein Gefühl gegeben hatten, von was es bedeutet, sind sicherlich auch Spiele, Heimspiele, ne, wenn man reinläuft, 80.000 Verrückte schreien dich an im positiven Sinne, aber vor allem so diese Meisterschaften, weil da ist man ein paar Wochen einfach nur mit dieser Meisterschaftsfeier auseinander setzt man sich damit auseinander und dann hat man Zeit, zwischendurch zu atmen. Man feiert auch viel und deshalb habe ich auch sehr viel vergessen aus der Zeit. Aber zum Glück gibt es ja auch Bilder, die dann diese Erinnerung für immer festhalten.
Und in deinem Buch schreibst du gut, so hätte es eigentlich bleiben können, ja? Das große Haus, die schnellen Autos, die schönen Frauen, die Erfolge, das Feiern, das Geld auf dem Konto. Aber irgendwas war bei dir, Nevin, was so eine innere Unruhe, würde ich das jetzt mal nennen, nach dem Lesen deines Buches, Zweifel auch hervorgerufen hat. Wo kam das denn her?
Ja, mit der Zeit hatte ich auch um mich positive Einflüsse von Freunden, die beispielsweise Philosophie oder Politik studiert haben und ganz neue Gedanken hatten. Das hat mich auch zu ganz neuen Gedanken selbst gebracht und irgendwie konnte ich es nicht in meinem Kopf so zusammenrechnen, dass das jetzt so ist, wie es ist und dass das noch gut ist. Und parallel dazu hatte ich mich noch sozial engagiert, seitdem ich in Deutschland angekommen war mit 17. Erstmal in einem Kinderheim, dann später bei einem Verein hier in Dortmund. Und auch da wurde ich maßlos gefeiert für so die kleinsten Taten und hatte aber in mir nicht das Gefühl, dass das jetzt voll alles echt ist oder total im Einklang mit meinem Gewissen. Und als ich dann so beide Sachen beim professionellen.
Aber du hast es doch getan. Also du hast ja Engagement gemacht, auch so, wie dir das deine Eltern ja auch ein Leben lang vorgelebt haben. Die haben sich ja auch immer engagiert.
Sich aber richtig engagiert. Okay. Ich bin dann mit der BVB hier zum Kinderkrankenhaus kurz vor Weihnachten und habe ein paar Marketingartikel verschenkt. Das ist was ganz anderes als das, was meine Eltern getan haben. Und das war so diese Schwierigkeit von Engagement, weil das dann damit ein sehr weiter Begriff wurde. Ich war auch hier in Dortmund bei einer Kita regelmäßig und habe da den Erzieherinnen ein bisschen geholfen. Aber das war für mich so wenig. Oder auch das Geld, das ich gespendet habe, das war so wenig. Aber in der Außendarstellung oder in der Außenwahrnehmung besser gesagt, war es so, als wäre ich jetzt die Messlatte schlechthin für Engagement. Und das konnte ich nicht berechnen. Also
du wolltest mehr.
Ich wollte es echt. Ja, okay. Ich wollte, dass ich das Gefühl habe, nee, das ist jetzt wirklich etwas, was auch einen Effekt hat, wirklich etwas, was zwingend notwendig ist. Und auch etwas, was nicht mich eingrenzt hier auf irgendwie in Dortmund drumherum, aber die nächsten 10 Kilometer dahinter, die interessieren mich nicht. Okay. Oder nur meine Familie, aber dahinter interessiert mich nichts.
Dann steigen wir mal ein gleich in das Echte, lieber Nevin. Ja, machen wir. Denn es geht ja darum, am Ende, dass man sich selbst findet und dass, wenn viele das tun, vielleicht auch viele etwas verändern können. Und auf diese Reise hast du dich mal begeben. Wir reden gleich weiter. Nevin Subotic ist heute mein Gast des Tages. Dein Sportlerleben, Nevin, hast du ja gerade schon erzählt, hatte viele Höhepunkte, viele Siege, viele große Erfolge. Aber du hast auch erwähnt, du wolltest etwas Echtes spüren. Haben die sportlichen Erfolge denn nicht gereicht? Was hast du denn noch erwartet? Was war das genau, dieses Mehr, das Echte?
Ich wollte umso mehr ein Teil der Gesellschaft überhaupt sein. Denn wenn man sich in so Elitenkreisen verliert, dann sind kleine Charity-Taten schon das Größte. Und das fand ich nicht passend. Das war nicht, wer ich sein wollte. Wenn ich da Bilder im Krankenhaus mit kranken Kindern mache, finden das alle toll. Ich finde das nicht toll und auch nicht richtig zum Teil. Aber was mache ich jetzt? Und ich konnte diese Frage nicht beantworten, bis ein Familienfreund, der Dr. Milicevic, mir mal den Vorschlag gemacht hatte, meine Stiftung zu gründen.
Die deinen Namen trägt, die auch ein bisschen Steuern spart. Ist ja auch manchmal, machen ja einige, die auch viel Geld auf dem Konto haben. Aber dir war natürlich wichtig, auch wieder Kontakt, so habe ich es auf jeden Fall gelesen, irgendwie da ranzukommen an Begegnungen und an Menschen, die normal und die echt sind und die nicht unbedingt aus der Fußballbranche kommen mussten. Habt ihr dann gemeinsam überlegt, was machen wir mit dieser Stiftung? Wohin geht die Reise?
Das war dann eine alleinige Recherchearbeit, denn Alex, der selber auch eine Stiftung hatte, die sich in Serbien engagiert hatte, da er daher kommt, war für ihn klar so ein bisschen, hey, denk auch mal so an deine Heimat, weil er da ein sehr großer Serbe ist sozusagen. Und für mich war aber klar, ich finde das auch nicht richtig, dass jeder für sein eigenes Land und seine Leute alles gibt, aber alle anderen sind dem egal, nur weil sie woanders geboren sind oder nicht die gleichen Eltern oder Sprache sprechen. Diesen Gedanken habe ich dann weitergeführt, globale Perspektive dann eingenommen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, denn plötzlich hatte ich ganz andere Probleme auf dem Tisch. Wenn man einmal vor Augen hat, welche Probleme Menschen beispielsweise in den ländlichen Regionen von Äthiopien tagtäglich vor sich haben, die sie bewältigen müssen, da hat mein Gewissen ganz klar gesagt, hey, wenn du hast nur so viel Zeit, du hast nur so viel Geld, nutz das für die Menschen und diese Probleme zu bekämpfen.
Und wenn man dann schaut, was im Fußballbetrieb natürlich an Gehältern gezahlt wird für die Leistung, was auf diesem sehr, sehr übersättigten Markt ja auch abgerufen wird, ist es ja schon sehr ungewöhnlich, dass du das schon 10 Jahre vor deinem Karriereende gestartet hast. Also wenn man auf andere Profis schaut, ist das ja immer ein Projekt nach dem Ende der Karriere.
Ja, aber mein Gewissen hat zum Glück früh eingeschaltet und ich hatte diesen kleinen Zuruf und habe den wahrgenommen. Ich glaube, das war tatsächlich der Schlüssel, für den ich mich für immer bei Dr. Milicevic auch bedanke, weil er hatte auch jetzt keine große Hoffnung drin gesehen und dachte, dass die Stiftung so sein wird, wie sie jetzt mittlerweile ist, also mit hier 8 MitarbeiterInnen und eben über 120.000 Menschen, die davon tagtäglich profitieren, also durch den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Versorgung.
Und auch eben Einsatz von dir. Ich meine, du hast ja schon immer eben auch Gehälter in die Stiftung fließen lassen. Du hast immer Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wie du sagst, eben auch engagiert und eben ein Team richtig aufgebaut. Aber du sprichst in Alles Geben auch zwischendurch von einer Art, ja fast wie Charme, was den Fußballbetrieb angeht. Kannst du mir das nochmal erklären? Ist das der Charme dessen, dass du Reichtum auch phasenweise gezeigt hast, so wie das ja viele Top-Sportler machen? Der Fußball ist natürlich der Markt in Europa, in dem es unglaubliche Summen gibt.
Für mich ist tatsächlich das Beschämende, dass ich so agiert habe, wie ich agiert habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich hatte viel mehr Geld, als ich jemals haben könnte. Ich hatte viel mehr Ansehen, als ich mir jemals wünschen oder konnte oder erdacht habe. Und alles, was ich damit gemacht habe, ist das zu verprotzen. Ich finde es wichtig, auch wirklich Sachen zu bewerten und auch richtig zu bewerten und auch selbstkritisch zu bewerten. Und für mich geht das einher mit dieser Zeit, wo ich verloren war, wo ich mich irgendwie nach links und rechts orientiert habe und mir dadurch auch die Berechtigung eingeholt habe, dass ich ja total alles irgendwie richtig mache, weil ja, ich kann mir noch ein zweites, drittes oder viertes Auto holen, weil machen ja auch andere um mich herum. Aber irgendwann mal habe ich begriffen, vor allem mit der Stiftungsgründung, es ist egal, was andere Leute machen, weil ich bewerte mich nicht anhand von anderen Leuten.
Aber bist du jetzt ein Vorbild für andere vielleicht? Dadurch, dass du einfach mal einen anderen Impuls setzt, als sich nochmal den dritten Wagen zu kaufen, ist ja nur ein Beispiel jetzt.
Das ist eine Frage, die müssen die anderen beantworten. Ich weiß nicht, welche Vorbilder sie haben, doch ich hoffe auch dadurch, dass ich auch in die Öffentlichkeit gehe, dass es zumindest ein anderes Bild gibt, an dem sich Menschen orientieren können, die in so einer ähnlichen Phase ist. Weil ich hatte sie mit 18, 19, 20 weniger. Und das hat halt auch gefehlt. Ich dachte nur, ja, irgendwie, was macht man, wenn man jetzt Fußballer ist und dann noch die deutsche Meisterschaft gewinnt? Ja, dann macht man so einen Urlaub, dann kauft man das und dann macht man das. Und es ging nie darum, irgendwie eine Frage selbst zu beantworten im Sinne von, was macht mich glücklich oder was macht mich zufrieden oder was will ich tatsächlich machen, sondern nur, was machen die anderen und was müsste ich machen, also irgendwie außen gesteuert. Und das waren also komplett die falschen Fragen, die ich beantwortet habe und wo die Antworten natürlich auch gar nicht gepasst haben zu den eigentlichen Fragen, die ich hätte mir stellen müssen.
Bist du heute glücklich, Nevin?
Ich bin nicht ein Fan von bist du glücklich. Ich habe Momente, die glücklich sind, ich habe Momente, die nicht glücklich sind und ich bewerte sie nicht so, als würde das mir eine Richtung weisen.
Okay, ich halte fest, Glück ist für dich keine Kategorie, Nevin, aber eins ist klar. Du willst die Welt zu einem besseren Ort machen. Dafür jetzt schon mal ganz viel Respekt. Mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk, der war mehrfacher Millionär, der fuhr teure Autos und der besaß ein fantastisches, tolles Haus. Heute lebt der ehemalige Fußballprofi Nevin Subotic eher bescheiden. Ich würde mal sagen, er sammelt eher Karma-Punkte. Er investiert sein Geld in Statussymbolen längst nicht mehr. Er hilft aber Menschen und zwar ganz konkret. Mit seiner Stiftung sorgt er für sauberes Wasser in ländlichen Gegenden in ostafrikanischen Ländern. Und das macht man ja nicht alleine, sondern es gibt immer ein Wir. Und dieses Wir, Nevin, hast du im Blick. Erklär mir mal dein Wir.
Ich bin jetzt tatsächlich durch meinen Alltag mit der Stiftung in einer Welt, wo ich das Gefühl habe, es gibt ein Wir. Es gibt eine Anzahl von Menschen, die ein Wir prägen, ein Wir leben. Und dieses Wir ist nicht definiert durch irgendwelche Nationalität oder Sprache oder ethnische Zugehörigkeit oder Religion, sondern es ist tatsächlich so ein globales Wir, weil durch die wirtschaftliche Globalisierung, wo auch ein Wir drinsteckt, geht das leider häufig verloren, denn wir machen uns in Deutschland Sorgen um uns selbst, was ja auch nicht verkehrt ist. Und diese Sorgen sollte man auch wahrnehmen und auch lösen. Und da gibt es enorm viel Potenzial und Bedarf, um das Leben hier gerechter zu machen.
Aber wie wächst so ein Wir? Du schreibst ja, das Wichtigste, was wir uns als Menschen geben können, ist ein Gefühl von Wir. Und wenn das jemand in uns einpflanzt, dann können wir es vielleicht auch in anderen wieder aussehen. Wie wächst dieses Wir, wenn es keiner in dich einpflanzt, wenn da keiner ein Vorbild ist, wenn es keiner sieht?
Es wächst daraus, dass man sich selbst quasi gießt und selbst dann da heranwächst und Teil des Wirs wird. Ich glaube, es gibt so viele Probleme und überall kann man anpacken. Und man sollte nicht nur warten, bis der Nächste das tut, weil es geht nicht einmal darum, ob jemand irgendwas tut oder nicht. Es geht auch zu welcher Qualität, also mit welcher Wirkung und mit welchem Einsatz Leute sich engagieren. Und da findet man diesen Titel auch wieder, alles geben, sich nicht an einem Minimum zu orientieren. Also, wenn der das macht, dann mache ich das, dann bin ich ja auch fein. Nee, die Frage ist nicht, was macht der, die Frage ist, was willst du machen? Mhm. Weil wenn man das einmal beantwortet hat und sich dann an Zielen orientiert oder auch an Themen, die für einen wichtig sind, dann wird man sehr schnell merken, dass Leute um einen herum sind, für die das auch wichtig ist, an die man das auch weitergeben kann, was die Bedeutung für einen selbst betrifft.
Und dann wächst dieses Netz des Wirs und dann geht es auch nicht mehr darum, dass, wie du gesagt hast, man mit dem gesamten BVB vielleicht mal eine Kinderkrebsstation rund um die Weihnachtszeit dann vielleicht besucht, sondern dass man dann etwas macht, was auch im Geben ja immer Alltag hat, ja, immer wieder, immer dranbleiben und diesen Weg dann auch beharrlich weiterzugehen, weil er aus dir selbst kommt.
Genau, und weil der auch zu einem Wir führt, weil man sieht, dass man dann Teil dieser Gesellschaft ist, der tatsächlich zu einer besseren Zukunft hinarbeitet. Mhm. Ob das tagtäglich ist, manche Menschen können das wöchentlich machen, manche auch nur monatlich, manche quartalsweise, wie auch immer. Jeder hat da verschiedene Möglichkeiten, die sich ja auch dauerhaft irgendwie ändern. Aber zumindest ist man dann eine Interessensgemeinschaft, wo das Interesse ist, eine bessere Zukunft zu schaffen und eine bessere Grundlage kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt habt ihr ja schon sehr viele Projekte, die ihr angegangen seid und trotzdem weiß man ja, es gibt noch so viele Orte in den Ländern, in denen ihr tätig seid, an denen man auch einen Brunnen und auch sanitäre und auch Zugang zu Wasser gewährleisten müsste. Hast du manchmal das Gefühl, ich schaffe das nicht, alles zu geben?
Immer. Also ich weiß, ich schaffe das nicht alles. Ich habe auch gelernt von Leuten, die diese Frage nicht beantwortet haben oder versucht haben zu beantworten mit, ich versuche alles zu schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann höre ich auf, so ungefähr. Nee, also ich bin der Meinung, man sollte sich immer an allem orientieren und dann sich aber auch gewissermaßen zufriedenstellen zumindest, wenn man so sich an seinem Maximum orientiert und das auch immer wieder erfüllt. Und wie gesagt, bei manchen ist das Maximum einmal am Tag, einmal in der Woche oder einmal im Monat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also einerseits inhaltlich, aber natürlich idealerweise auch irgendwie mit anzupacken. Mhm. Da, glaube ich, liegt auch jede Menge Kraft. Denn ja, da merkt man auch nicht nur, wenn man irgendwie jetzt ganz akut irgendwelche Sachen macht, sondern über einen Zeitraum von Monaten oder auch von Jahren setzt man sich auseinander, schafft auch ein Netzwerk. Man merkt auch, wie kompliziert die Probleme an sich auch tatsächlich werden. Und die Fragen, die man sich stellt, ist dann immer, ja, welche Rolle kann ich hier spielen? Wie kann ich versuchen, das auch gemeinsam zu lösen? Und solange ich mir diese Fragen stelle, glaube ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und auch wenn ich niemals ankommen werde, weiß ich, ich komme zumindest nach vorne. Ja. Und das ist für mich das Wichtigste.
Und wahrscheinlich ist eben auch wichtig, nicht stehen bleiben, sondern eben weitergeben. Und was dieses alles Geben für dich bedeutet, hast du in deinem Buch, fast zum Ende des Buches, nochmal in unterschiedlichen Ansätzen erklärt. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Nevin Subotic ist unser Gast heute an diesem Sonntag. Bis gleich.
Willst du was machen, damit die Welt vielleicht ein schönerer Ort wird? Welche Ziele hast du dir gesteckt, um die Welt zu einem besseren Ort tatsächlich zu machen? Diese Frage hat sich auch mein heutiger Gast Nevin Subotic gestellt, Ex-Fußballer. Denn Armut, Ungerechtigkeit, Kriege, Wassermangel, all diese Nachrichten, die wir täglich hören, die hat er auch gesehen. Und dabei hätten wir alle so viele Möglichkeiten, uns ehrenamtlich zu engagieren, Geld zu spenden, Aufmerksamkeit zu schenken, um etwas zu ändern, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, direkt und konkret. Nevin, was hieße das, wenn wir alle das tun würden, was du tust? Wäre das eine gute Sache?
Ja, wir haben alle etwas davon, wenn es viel mehr Menschen gibt, die Ingenieure sind, die Ärzte sind, die in der Forschung sind. Und momentan sind eben viele mehr Menschen weit davon entfernt, so eine Bildung genießen zu können, die ihnen das ermöglicht. Mhm. Deshalb, um eine gerechtere Welt zu schaffen, glaube ich, haben wir auch die Verantwortung, vor allem hier in Deutschland, wirklich uns mit den Themen auseinanderzusetzen und es nicht nur dabei zu belassen, denn ich glaube, wir alle kennen die Reportagen, die uns die Augen öffnen über die Effekte von Globalisierung, wo wir im Zentrum stehen, davon profitieren und andere dafür sehr heftig und seit Jahrhunderten draufzahlen.
Du hast dich ja eben auch nochmal mit Kolonisation beschäftigt. Du hast dich selber nochmal hinterfragt, wie sind meine Bilder, eben auch meine rassistischen Bilder vielleicht. Du hast an einer Umfrage teilgenommen, obwohl du ja in so einem internationalen Geschäft bist, wo Sportler und Sportlerinnen eben unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Religion sind und dich dabei eben auch nochmal ertappt, genauer hinzuschauen, ja. Sich selbst zu hinterfragen, nicht im Alten zu verharren, das ist dir ja ganz, ganz wichtig, immer wieder neue Dimensionen zu eröffnen, weiterzugehen.
Genau, und das ist auch, glaube ich, mit einer der wichtigsten Aussagen dieses Buches ist, es gibt schon seit 500 Jahren Kontakt zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent und die 500 Jahre haben den europäischen Kontinent sehr stark gefördert, aber auch sehr viel Moral gekostet, denn wir laufen noch immer mit unseren Rassismen durch die Gegend, verstehen sie nicht, nehmen das auch nicht an, weil wir sagen vielleicht, oh, ich habe einen Freund, der aus Afrika kommt, aus irgendeinem Land dort und deshalb kann ich kein Rassist sein. Das ist natürlich eine sehr enge Definition von Rassismus, die gar nicht zutrifft.
Und wir sehen das Potenzial afrikanischer Länder oft auch gar nicht.
Genau, wir sehen es nicht. Wir sehen es nur in der Hinsicht darauf, dass sie natürliche Ressourcen nach Europa schiffen können und das ganz gut ist und bilden uns natürlich auch ein, dass das sogar sehr gut ist, weil sie zumindest Arbeit haben. Aber Fakt ist, wir können nicht davon ausgehen, dass die Ziele der nächsten 50 oder der nächsten 100 Jahre sind, dass die Ungleichheit in der Welt so bleibt, wie sie jetzt ist, sondern es geht einher, dass wir auch nicht nur unser Denken, sondern vor allem auch unser Handeln und auch die Muster, in denen wir denken, eben modernisieren müssen auf die Tatsache, in der wir uns momentan befinden und auch abgeglichen mit der Tatsache, in welcher Welt möchten wir leben? Also soll Zugang zu Gesundheit, zu Bildung in anderen Ländern weiterhin so schwer bleiben oder soll das leichter werden beziehungsweise ein gerechterer Zugang herrschen? Und dafür braucht es vor allem hier ganz konkretes Handeln.
Und dafür braucht es eben auch globales Handeln in einer Zeit, wo ja viele Nationalismen auch wieder stärker werden.
Ja, und auch viel mehr Möglichkeiten werden jetzt geschaffen durchs Internet, dagegen anzukämpfen und wirklich dieses Gefühl von wir auf einer globalisierten Ebene auch zu schaffen. Also ich kann jetzt jemanden in Äthiopien anrufen, der dort in einem kleinen Dorf in der ländlichen Region lebt und einen Kontakt aufbauen.
Also lieber Nevin, wenn man dir zuhört, weiß man, man kann viel lernen über das Wir und wie es vielleicht eben nach diesem Sonntagstalk auch in uns allen wächst. Und wie Jürgen Klopp gesagt hat, dass du nicht nur ein außergewöhnlicher Spieler warst, mit dem du je zusammengearbeitet hast, sondern eben auch menschlich, nicht nur fußballerisch, außergewöhnlich. Und wir haben, glaube ich, heute gemerkt, wie sich jemand von einem Fußballprofi eben zu einem Menschen entwickeln kann mit einem großen gesellschaftspolitischen Engagement. Eigentlich bist du ein kleiner Aktivist jetzt.
Ich bin aktiv, ja. Aktivist ist auch so einer dieser Begriffe, die mir okay, ein bisschen schwerfällt. Aber okay, ich bin engagiert, das auf jeden Fall.
Das finde ich gut. Ich hoffe, wir haben heute viele Leute mitgenommen und dass uns das gelungen ist. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg stabile Netzwerke, größere Netzwerke, um dieses Wir eben aufzubauen. Und alles Gute für dich auf deiner Reise, lieber Nevin.
Vielen Dank, Bärbel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Zu Hause in Hessen.